Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Herr Wörner, wir wollen sprechen über die Pläne der ESA für das Jahr 2020 und was da so ansteht. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Sie haben in einem Interview 2016 mal gesagt, wir brauchen Raumfahrtmissionen, die Entdeckergeist demonstrieren und fördern. Was hat die ESA da 2020 in petto?
Also ich bin der festen Auffassung, dass unsere Gesellschaft im Ganzen gesehen Inspiration braucht, Faszination braucht, weil das motiviert Menschen, auch in ganz verschiedenen Bereichen aktiv zu werden. Und deshalb ist für mich Exploration und Wissenschaft so ein entscheidender Punkt, um Menschen zu begeistern. Und wir haben dieses Jahr, im Jahr 2020, die Mission zum Mars, die heißt ExoMars 2020. Wir wollen auf dem Mars nach Leben suchen. Ob da mal Leben war oder ob da sogar noch Leben da ist. Es gibt Wasser auf dem Mars. Der Mars hat in der Vergangenheit eine deutlich angenehmere Umwelt, als er das heute hat. Deshalb fliegen wir hin. Auf der Oberfläche erwarten wir nichts, aber wir bohren in den Mars hinein, etwa 2 Meter tief, und gucken dort nach Leben. Wir haben aber auch natürlich dieses Jahr immer noch im Moment den Flug von Luca Parmitano auf der Internationalen Raumstation, der AMS, das Alpha Magnetic Spectrometer, repariert hat, was ja für die Wissenschaft außerordentlich spannend ist. Ich weiß, das sind Details, aber ich finde es trotzdem faszinierend. Man geht ja davon aus, dass beim Urknall Wasserstoff entstanden ist und das entstanden ist Antimaterie und Materie im gleichen Verhältnis. Nun sehen wir um uns drumherum eigentlich nur Materie. Und wenn immer Antimaterie und Materie sich treffen, lösen sich sofort wieder zur Energie auf. Also wo ist die Antimaterie? Gibt es überhaupt Antimaterie im All? Dafür dient unter anderem dieses Alpha-Magnetik-Spektrometer. Und das Faszinierende ist, dass man jetzt nicht nur Wasserstoff-Antimaterie gefunden hat und Elektronen, also Positronen, sondern auch Antihelium. Und woher kommt Antihelium? Gibt es eine Antisonne, die aus Antiwasserstoff Antihelium brennt? Also ganz neue, faszinierende Fragen.
Das wäre ja ein schönes Indiz auch dafür, dass die Forschung, die Wissenschaft, die an Bord der Internationalen Raumstation betrieben wird, auch tatsächlich messbare Effekte bringt.
Sie bringt messbare Ergebnisse permanent. Wir wissen, dass selbst bei der Internationalen Raumstation der Return positiv ist. Das heißt, etwa für 1 Euro investiert in die astronautische Raumfahrt gibt es etwa 2 Euro zurück. Aber ich will es gar nicht auf diesen Punkt nur beschränken. Das ist ja so, dass alleine schon diese geopolitische Wirkung, dass wir in der Internationalen Raumstation Ost und West friedlich zusammenarbeiten haben, auch zu Zeiten von Schwierigkeiten auf der Erde. Auch das ist ein Effekt, den wir nicht vernachlässigen sollten. Also wenn ich zu einem Start fahre nach Baikonur und sehe dann einen amerikanischen Astronauten, einen russischen Kosmonauten und einen europäischen Astronauten, kann ich nur sagen, also mich bewegt das. Ich bin davon gerührt und denke, ja, es geht doch, dass wir zusammenarbeiten weltweit.
Kommen wir noch auf ein paar weitere Missionen, die die ESA für 2020 geplant hat, zu sprechen. Am 5. 6. Februar soll die Mission Solar Orbiter starten, eine Kooperation mit der NASA. Eine Sonnensonde, die den Sonnenwind genau untersuchen soll. Welche neuen Einsichten verspricht man sich da?
Also Sonnenwind ist eine Aktivität, die die Sonne hat. Die Sonne schießt dauernd Masseteilchen von sich weg, auch starke Strahlung. Und diese Strahlung kann die Erde erreichen. Und sie ist natürlich ein Stück weit von der wissenschaftlichen Seite her spannend, weil zu verstehen, wie die Sonne wirklich im Inneren funktioniert, wie sie dort aus Wasserstoff permanent Helium brennt und wie dabei diese Sachen dann ausgestoßen werden. Aber sie ist auch ein Teil der Entwicklungsarbeit, die wir machen wollen, um Weltraumwetter, wie wir das nennen, zu verstehen. Denn das erreicht auch die Erde. Wenn es einfach nur mal so erreicht, dann freuen wir uns alle drüber, über die Nordlichter, die Aurora. Das ist die schöne Wirkung dieser Sonnenaktivität. Aber wir können eben auch Solarstürme haben, dass Strahlung und Partikel die Erde so heftig treffen, dass wir unser elektrisches System dadurch beeinträchtigt sehen. Das ist passiert in der Vergangenheit, ganz berühmt 1859, der sogenannte Carrington-Effekt. Der hat die USA getroffen und hat dort die Telegrafensysteme lahmgelegt. Da gab es noch kein Internet, kein elektrisches Netz, aber Telegrafensysteme. Es ist nochmal nachgewiesenerweise während des Vietnamkriegs passiert. Da sind sogar Minen explodiert aufgrund der starken Sonnenwindaktivitäten. Und 1989 in Kanada sind Transformatoren im Kraftwerk sogar beschädigt worden. Also es ist eine echte Bedrohung. Wir können die Sonne nicht abstellen, aber wir wollen mehr verstehen, wie funktioniert dieser Sonnenwind, wie entsteht er, wie können wir ihn besser vorhersagen. Und deshalb ein Teil dieser Aktivität ist Solar Orbiter. Ein zweiter Teil ist die Mission, die wir Lagrange-Mission nennen, bei der wir über einen längeren Zeitraum eine Sonde ins All schicken wollen, um Sonnenwindentstehung zu verfolgen und dann ein Frühwarnsystem zu haben für die Erde.
Im November ist aktuell geplant, dass im Rahmen des Copernicus-Programms von EU und ESA der 1,5 Tonnen schwere Erdbeobachtungssatellit Sentinel 6A starten soll. Was genau ist dessen Aufgabe?
Also Sentinel heißt Wächter, also es ist der sechste Wächter. Das A steht dafür, wir bauen aus diesen Sentinels immer mehrere, A, B, C, D. Denn dadurch, dass man mehrere hat, hat man dann eine schnellere Wiederholzeit und kriegt bessere Informationen. Und Sentinel 6A soll insbesondere die Meere beobachten, also Meereshöhe etc. Deshalb ist er Teil der Klimabeobachtung, die wir brauchen, um besser zu verstehen, welche Effekte hat der Klimawandel. Und dann natürlich auch zu entscheiden, was sind die besten Maßnahmen gegen einen Klimawandel.
Schauen wir noch kurz auf die bemannte Raumfahrt. Eigene Kapazitäten, um Astronauten ins All zu befördern, hat die ESA ja bislang nicht. Sie haben jetzt eben bei der Pressekonferenz in Paris gesagt, na ja, das wird bis auf Weiteres auch so bleiben. Hat aber auch Vorteile, weil es uns zwingt, mit anderen Partnern zu kooperieren, die diese Fähigkeiten haben. Könnten da neben Amerikanern und Russen künftig auch die Chinesen interessanter werden?
Also wir schauen bei der astronautischen Raumfahrt nach Ost und West gleichermaßen. Unser erster, unser Premium-Partner ist die NASA. Das ist ganz klar, schon über viele, viele Jahre hinweg. Schon im Space Shuttle hatten wir ja auch europäische Astronauten. Also die NASA ist unser erster Partner. Und auch zur Internationalen Raumstation fliegen wir letztlich auf NASA-Sitzen. Insofern, das ist schon so. Aber ich will das nochmal hervorheben, auf der Internationalen Raumstation waren wir jetzt auch angewiesen auf russische Transporte. Und ich glaube, das ist gerade bei den wechselnden politischen Verhältnissen auf der Erde durchaus auch mal hilfreich, wenn man was machen muss. Insofern denke ich, diese geopolitische Wirkung ist schon da. Die Europäer haben keine eigenen Kapazitäten, Astronauten von der Erde ins All zu befördern. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die technologischen Aspekte beherrschen, denn die Amerikaner werden in Zukunft bei dem Orion-System, was ja auch zum Mond fliegen soll, ein Service-Modul, das ist das, was bei Apollo 13 kaputt gegangen ist. Dieses Service-Modul kommt aus Europa, genauer gesagt, es wird in Deutschland sogar im Wesentlichen hergestellt. Also wir sind auch in der astronautischen Raumfahrt auf dem kritischen Pfad und ich denke, das zeigt sich. Nun, Sie haben gefragt, auch China.
Genau.
Ja, wir arbeiten auch mit China zusammen, aber wir haben bisher keinerlei vertraglichen Festlegungen. Einige von unseren Astronauten haben wir gebeten, Chinesisch zu lernen. Die haben auch schon Trainings zusammen gemacht mit chinesischen Astronauten. Aber es wäre vollkommen zu früh zu sagen, dass wir jetzt einen gemeinsamen Flug anstreben.
Sie haben vorhin schon die Mission ExoMars angesprochen, die im August 2020 abheben soll. Also der zweite Teil davon, genauer gesagt, eine Spurengas-Messsonde umkreist ja schon seit 2016 den Mars. Jetzt soll ein Rover und eine Messplattform auf der Oberfläche abgesetzt werden. Das ist eine Flaggschiff-Mission für die ESA. Geplante Ankunft März 2021. Gesetzt den Fall, alles läuft nach Plan. Wäre das für Sie dann vielleicht auch ein Grund, Ihr Mandat als ESA-Generaldirektor, das eigentlich 2021 ausläuft, vielleicht zu verlängern?
Also erstmal ist klar zu sagen, ExoMars 2020 ist eine fantastische Mission. Diese Mission ist übrigens mit den Russen gemeinsam, aber auch die Amerikaner haben noch Nutzlast an Bord. Also ExoMars 2020 hat eine besondere Bedeutung, nicht nur für Europa, sondern global für die Wissenschaft. Und wir wollen tatsächlich gucken, ob es so etwas wie Leben auf dem Mars gab oder gibt. Das hat alles überhaupt nichts zu tun mit meinem Mandat. Ich habe ja 2015 angefangen. Mein Mandat läuft derzeit bis Mitte 2021 und die Mitgliedsländer haben die Entscheidung zu treffen, wann und wie sie mich durch einen Nachfolger ablösen wollen.
Ich habe die Frage natürlich auch deshalb gestellt, weil es im Vorfeld der Verlängerung Ihrer Amtszeit um 2 Jahre im letzten Jahr ja durchaus Querelen gab, weil unter anderem auch Frankreich gerne selbst den ESA-Generaldirektor wieder stellen würde. Spüren Sie denn den Rückhalt, den Sie brauchen, um diese Position jetzt die nächsten Jahre auch auszufüllen?
Ich bin begeistert, dass verschiedene Länder die Position des ESA-Generaldirektors für sehr interessant finden. Das meine ich überhaupt nicht zynisch, das meine ich sehr, sehr ernst. Das spricht ja für die ESA, wenn man unbedingt selber gerne da an der Spitze sein will. Mein eigenes Verständnis des ESA-Generaldirektors ist aber, dass der nicht ein nationales Interesse verfolgen sollte, sondern ein europäisches Interesse. Und deshalb spielt für mich die Nationalität nicht so diese dominante Rolle, die da in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass dort jemand ist, der das erstens unbedingt gerne machen will, sollte jemand sein, der begeistert ist davon. Noch besser ist, wenn er auch Ahnung davon hat. Das ist natürlich ein Schwachpunkt bei mir, weil ich ja Bauingenieur bin. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Und diese Querelen, die Sie ansprachen, die 2018 waren um die Verlängerung, die haben mich verletzt, weil natürlich die Frage für mich im Raum stand, habe ich Mist gebaut, bin ich nicht gut genug, ist es ein politisches Spielchen? Ich bin mir da bis heute nicht so ganz sicher, was da der ausschlaggebende Punkt war und will eigentlich auch diesen Punkt gar nicht weder mit mir noch mit anderen diskutieren. Ich nehme einfach zur Kenntnis, ich habe eine Verlängerung bekommen und ich gebe alle meine Kraft für die ESA.
Dann schauen wir zum Schluss nochmal auf ein anderes interessantes wissenschaftliches Programm, das die ESA jetzt neu aufgelegt hat. Es geht um Weltraumsicherheit. Relativ breit gefasst. Welche Akzente werden da gesetzt werden?
Also wir hatten ja vorhin schon kurz den Punkt Solar Orbiter angesprochen. Sonnenwinde sind ein Thema und für diese Weltraumsicherheit haben wir drei große Themen angesprochen. Das erste Thema ist die Sicherheit im Weltraum. Das zweite ist die Sicherheit aus dem Weltraum und das dritte, was für beide gleichermaßen wichtig ist, ist die Cybersicherheit. Im Weltall haben wir Weltraumschrott und wir haben die Gefahr, dass auch Asteroiden auf die Erde fallen könnten. Und deshalb haben wir diese beiden Themen neben dem Solar Flare, dem Sonnensturm, auch noch mit aufgenommen. Wir haben eine Mission, bei der wir Weltraummüll ganz gezielt entsorgen wollen und auch für die Zukunft vermeiden wollen durch verschiedene Aktivitäten, unter anderem auch durch so ein Collision Avoidance System, also ein Kollisionsverhütungssystem mit künstlicher Intelligenz. Aber wir wollen auch Teile, die der ESA gehören, die noch im Weltraum rumfliegen, herunterbringen. Und wir wollen gemeinsam mit den Amerikanern einen Asteroiden, einen kleinen Mond eines Asteroiden besuchen. Die Amerikaner werden eine Raumsonde da drauf fliegen lassen. Und wir gucken danach, wie das Ganze ausgegangen ist, denn so ein Asteroid ist nicht so schön rund wie eine Billardkugel. Man weiß nicht genau, wo der Schwerpunkt ist und auch, wie das Material beschaffen ist. Und deshalb schauen wir dann genau nach, was ist mit dem Asteroiden passiert durch den Aufprall.